Kennen wir uns nicht? Fragt der Professor einen Examenskandidaten. Ja, vom Examen letztes Jahr. Ach so. Naja, heute wird schon klappen. Wie lautete denn damals die erste Frage, die ich Ihnen gestellt habe? Kennen wir uns nicht?
Oh Gott, bin ich froh, dass ich keine Klausuren mehr schreiben muss. Judith, und danke für diesen kleinen Throwback zu in mein Studium.
Hi Angela.
Guten Morgen, schön dich wieder zu hören.
Ja, schön dich wieder zu hören. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich, schleppe gerade so eine kleine Erkältung mit mir rum. Und das ist eine von den tollen Erkältungen, die man sich anlacht und die man dann richtig schön lange mit sich dabei hat. Deswegen... Hallo natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bitte verzeiht es mir, wenn ich heute ein bisschen Tee trinke während der Aufnahme.
Ja, ich hatte auch dieses Jahr schon so nach 4 Wochen immer noch Schnupfen und ganz ätzend. Aber ich habe gehört, ihr wart diese Woche an der GSI.
Genau, wir haben uns das GSI angeschaut und durften sogar den Fähraufbau, also die Fährbaustelle, besichtigen. Mhm. Das war schon sehr beeindruckend, wie groß das Ganze ist. Und da sieht man jetzt auch wirklich, wie viele Jahre an Arbeit da mittlerweile schon reingeflossen sind. Und mittlerweile, also ist es auch wirklich in der Endphase, ne? Also in 2 Jahren soll da wirklich der erste Strahl anlaufen und geforscht werden.
Schauen wir mal.
Und ich glaube, at this point brauchen wir alle ein bisschen Optimismus. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannender Besuch. Ich habe viel gelernt. Und da fällt mir gerade ein, vermutlich wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, was das GSI und das FAIR-Projekt sind. Magst du das vielleicht einmal ganz kurz in 2 Sätzen erklären?
Genau, also... ich glaube, es heißt tatsächlich die GSI. Also wir sagen immer die GSI. Ich bin mir gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Also GSI ist auch ein Helmholtz-Zentrum. Ist das Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung und liegt in Darmstadt. Und da gibt es ein sehr, sehr großes Projekt, in dem ein Beschleunigerring gebaut wird. Und das Projekt heißt FAIR. Das ist ein internationales Projekt. Und ist von den Dimensionen her... sag ich mal, etwas kleiner als CERN, aber soll mehr angewandte Forschung machen. Und ich weiß tatsächlich, das gibt es schon so lange, dieses FAIR-Projekt, und mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, was alles ist und so weiter. Es hat, glaube ich, wirklich... viele Probleme gegeben, dann auch mit dem Krieg mit Russland und so weiter, die da ja ein großer Partner waren von FAIR, und deswegen hat sich das alles immer wieder verzögert, aber jetzt scheint man auf der Zielgeraden zu sein. Und das Coole an der GSI finde ich eigentlich, dass die Forschung so unglaublich divers ist. Also es gibt da medizinische Forschung, Space-Forschung, aber auch grundlegende physikalische Forschung. Das ist eigentlich ziemlich cool dort. Mhm. Und ich war auch schon durfte auch schon auf der Baustelle sein. Ist sehr cool. Ich war auf dem Aussichtshügel, habe ich gehört, ihr durftet nicht auf wegen der Ding. Das ist schon cool, das Ganze mal überblicken zu können.
Ja, total. Also ich fand's auch sehr, sehr spannend. Also einmal natürlich vom Aufbau her, von dem, was da alleine schon steht. Und ich gehe tatsächlich relativ optimistisch raus. Es ist super weit und gerade ist es wirklich so, sind die letzten Schritte, die da gegangen werden. Ich fand es aber auch super spannend, wie du gesagt hast, von der Forschung her. Ne? Also die von den Anwendungsbereichen. Und wie du schon gesagt hast, der Aufbau vom Beschleuniger, der ist kleiner als am CERN. Aber was ich mega cool fand, ist, dass sie den Beschleuniger mit 3 Ionenquellen einspeisen können. Das heißt, sie können auch einfach unterschiedliche Experimente durchführen oder unterschiedliche Daten erheben und haben echt viele Experimente, die durch den Beschleuniger gespeist werden.
Ja.
Also nicht wie am CERN die vier Experimente, sondern ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele es waren, aber unfassbar viele unterschiedliche Fragestellungen werden da halt parallel bearbeitet und das ist schon sehr, sehr
Genau.
cool zu sehen.
Finde ich
Ja.
auch. Also es ist wirklich cool. Aber es ist natürlich halt auch ein Projekt, was sehr, sehr lange schon dauert und auch tatsächlich Auswirkungen hat auf andere Experimente, weil das so teuer ist. Ist natürlich das Forschungsgeld in Deutschland ist irgendwo auch limitiert und wenn dann so ein großes Projekt ist, das immer mehr und mehr Geld braucht, dann ist das natürlich für andere Projekte vielleicht nicht ganz so schön, weil man vielleicht hinten runterfällt.
Ja,
Genau.
ja.
Aber ich finde es auch
Ich glaube,
sehr, sehr cool und sehr beeindruckend, ja.
es ist ein super gutes Beispiel dafür, dass Forschung eben nicht nur die reine Forschungsarbeit ist, also dass das wirklich Tüfteln und Daten erheben und auswerten und sich neue Fragestellungen überlegen, sondern eben auch der ganze andere Bereich, ne? Die Orga, das, wie finanzieren wir das Ganze, wo kommen die Gelder her? Es sind halt unterschiedliche Bereiche, die da beide funktionieren müssen, sodass eben gute Forschung betrieben werden kann. Aber
Genau.
das war ein kurzer Ausblick zu mir.
Genau.
Wie geht's dir denn, Judith?
Ja, mir geht's auch gut. Ich habe mich gut eingelebt in Norwegen. Und jetzt bin ich aber tatsächlich wieder zurück im schönen München erstmal.
Ah ja,
Gerade im
schön.
Moment vorlesungsfreie Woche. Die Woche vor Ostern, wo wir jetzt gerade hier aufnehmen, ist ein großes Ding tatsächlich in Norwegen. Also jeder ist da im Urlaub und die meisten fahren irgendwo hin und genau, also.
Ja, das wäre meine nächste Frage. Einerseits, wo du gerade sitzt, weil du hast eben, also wir treffen uns wieder online bei Zoom und dein Hintergrund verrät nicht, ob du gerade
Genau.
in Oslo oder in München sitzt, weil dein Hintergrund, das sind nämlich Berge.
Genau.
Welche Berge sind das, Judith?
Also das ist der Blick Richtung Süden vom Kronplatz, also Südtirol in den Alpen. Genau, eins meiner liebsten Skigebiete zum Skifahren.
Ist auf jeden Fall ein wahnsinnig schöner Ausblick.
Absolut, ja.
Wann warst du denn das letzte Mal da?
Oh, dort war das schon ein bisschen her. Das war, glaube ich, vor Corona sogar zum Skifahren. Das ist immer so ein bisschen die Zeit, das Problem im Winter. Kennst du ja selber. Gerade hast du ja gerade gesagt, Winter ist gerade bei uns schon eine sehr stressige Zeit.
Ja,
Genau.
total.
Ja.
Und dann anknüpfend die Frage, wann warst du denn das letzte Mal in Italien?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so lange her. Ich war im Dezember auf einer sehr spannenden Konferenz in Rom. Da haben sie uns so ein bisschen, glaube ich, wie soll ich sagen, ein bisschen an der Nase rumgeführt, weil sie haben gesagt, das ist eine Konferenz in Rom und dann erwartet man ja, also man kann dann da irgendwie Sightseeing machen und keine Ahnung. Jetzt war das aber in irgendeinem Hotel außerhalb von Rom. Das war sauteuer. Keiner konnte sich leisten, dort zu übernachten. Dann haben wir alle in einem anderen Hotel übernachtet, aber, also mein Hotel war irgendwie 1,2 Kilometer oder so weg von diesem Konferenzhotel, aber das war in so einem Autobahn Kreuz gelegen. Jetzt konnte ich da nicht hingehen. Also ich bin einen Tag bin ich hingegangen, bin ich über 4 Kilometer musste ich
Oh Gott.
laufen, um über diese verschiedenen Autobahnarme irgendwie drüber zu kommen. Du musstest dir ein Uber holen für 1 Kilometer Strecke zu diesem Hotel hin und es war einfach, das hätte einfach auch irgendwo auf der Welt sein können. Das war so schade einfach, weil es war nichts von Rom, leider. Ja.
Wie schade.
Genau.
Und dabei ist da in der Nähe eigentlich etwas sehr, sehr Spannendes. Also jetzt nicht direkt in Rom, aber in
Ganz
der
weit weg.
Nähe. Und zwar im Gran Sasso-Gebirge.
Genau.
Da ist etwas, was tatsächlich mehr nach Fiction als nach Realität klingt, wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anschaut. Da liegt nämlich das größte unterirdische Labor der Welt. Und an der Stelle schon mal, ich kenne das noch nicht lange. Judith hat mir das gezeigt. Ich habe es gegoogelt und ich dachte mir, okay, James Bond. Judith, vielleicht einmal kurz, was liegt da und warum liegt es denn da im Gran Sasso-Gebirge unterirdisch?
Genau, also was da liegt, ist das Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, kurz LNGS. Und wie du schon gesagt hast, das ist das größte unterirdische Labor der Welt. Und das liegt in einem Gebirge, fast 1500 Meter unter der Oberfläche quasi, also unter den Bergen. Und deshalb liegt es quasi im Gebirge, dass man nicht 1500 Meter runtergraben muss sozusagen. Ja. Es liegt dort ein Labor, in dem nach Neutrinos geforscht wird, gesucht wird und nach dunkler Materie. Und es liegt deshalb in unterirdisch, weil die Neutrinos und auch die möglicherweise dunkle Materie-Teilchen so wenig mit unserer echten Materie interagieren, dass würde man das jetzt oberirdisch bauen, dann würde der Hintergrund sozusagen, der durch die Interaktion von unserer normalen Materie entstehen würde, wäre so hoch, dass wir gar nicht die Messsignale messen könnten, die wir eigentlich wollen. Also die würden komplett sozusagen im Rauschen untergehen. Und deswegen baut man das so weit runter, um sozusagen abzuschirmen, um quasi die kosmische Strahlung und alles Mögliche abzuschirmen. Das bleibt da sozusagen im Gestein stecken. Und nur die schwach interagierenden Teilchen, also die normalerweise nicht so wechselwirken, die fliegen dann durch und dann kann man halt hoffen, dass sie im Detektor dann irgendwie vielleicht doch mal ein Signal machen.
Okay. Genau. Ich habe Fragen, viele Fragen. Fangen wir erstmal mit was Grundlegendem an. Also es gibt viele Gebirge auf der Welt. Ja. Warum da? Warum wurde dieses riesige unterirdische Labor dort gebaut?
Also ganz hundertprozentig weiß ich's nicht, aber was ich weiß, ist, dass halt dort sozusagen der Zugang relativ einfach ist. Du hast Rom in der Nähe. Es ist sozusagen, nachdem das ja eine internationale Kooperation ist, also auch nicht nur europaweit, sondern auch Asien, China, Japan, natürlich auch Russland, USA und so weiter. Also weltweite Kollaboration, das heißt, es muss irgendwie gut erreichbar sein für alle. Und ich glaube, dass das schon mit ein wichtiger Grund war, warum dort. Genau.
Und also du hast gerade schon gesagt, Deutschland ist daran beteiligt über das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Heißt auch, deutsche Scientists laufen da rum in diesem riesigen unterirdischen Labor.
Apropos riesig, unnützes Wissen. Ja. Das Volumen von diesem Untergrundlabor ist ungefähr so viel wie 215 Einfamilienhäuser.
Das macht die Sache ein bisschen greifbarer. Ja.
Wie eine Stadt eigentlich. Also ich meine, 215 Einfamilienhäuser, das sind halt quasi, potenziell irgendwie 1000 Leute. Das ist so ein kleiner Ort schon. Quasi.
Das ist eine Menge, ja.
So, sorry.
alles gut. Weißt du, wie viele Scientists insgesamt da arbeiten?
Im Labor selber, glaube ich, sind es über 1000 beteiligte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus fast 30 Ländern, glaube ich.
Ja, okay, Wahnsinn, das ist echt eine Menge.
Absolut, ja, richtig krass.
Und wir haben ja schon viel, also wie gesagt, nochmal der Hinweis, googelt das gerne mal, das Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Super coole Bilder, die da rauskommen. Und wir haben hier ja schon das CERN beschrieben, gerade auch nochmal kurz GSI und FAIR. Wie können wir uns dieses Labor vorstellen? Also was, das klingt jetzt erstmal sehr nach einem Film. Gibt es da auch einen Beschleuniger? Gibt es da verschiedene Experimente? Wie genau ist das Ganze aufgebaut?
Genau, also Beschleuniger, glaube ich, gibt es nicht. Das ist ein reines Labor für die Detektion von schwach interagierenden Teilchen. Das heißt, es gibt da nur Detektoren in verschiedenen Größen. Ja? Sag ich jetzt mal raumgroß bis hallengroß. Ja? Es gibt, glaube ich, auch Schulungsräume und so weiter. Und soweit ich das weiß, gibt es da auch Räume, dass man dort quasi schlafen kann, sozusagen, sein kann, weil man möchte nicht so sehr viel Austausch mit der normalen Welt haben, zum Beispiel über die Luft. Also, weil das Problem ist quasi, dass die Detektoren, die da haben, die müssen höchst rein sein. Also da darf kein anderes Material drin sein, als das, was sozusagen da drin reingebaut wurde. Weil jede Verunreinigung würde das Messsignal schwächen. Und da die Messsignale sowieso so wenig und so niedrig sind, muss man das möglichst reinhalten. Das heißt, man muss auch die Luft möglichst reinhalten, die dort ist. Und das heißt, man möchte möglichst wenig Austausch haben zwischen rein- und rausgehenden Leuten sozusagen. Das ist quasi nicht so wie an anderen, wo man halt einfach dann kurz mal rausgehen kann an die frische Luft. Das glaube ich, soweit ich das weiß, funktioniert das da nicht so richtig.
Seit wann gibt es das Labor ungefähr? Oder seit wann wird da gearbeitet?
Ich glaube, seit Ende der 80er Jahre sogar
schon. Okay. Gut, das, was du jetzt erzählst, versteckt so ein bisschen mein Bild von, man steigt in den Aufzug, man fährt runter, überall sind irgendwie Neonlichter, das Ganze wirkt sehr mysteriös. Was dieses Bild bei mir im Kopf auf jeden Fall noch verstärkt, ist, dass am LNGS an dunkler Materie geforscht wird. Und alleine der Begriff ist natürlich erstmal sehr geheimnisvoll. Dazu habe ich jetzt natürlich auch jede Menge Fragen.
Ich habe gerade was entdeckt.
Ja.
Hast du das gemacht? Die haben eine virtuelle Tour auf der Homepage. Ich glaube, den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Auf jeden Fall, ja.
Da kann man tatsächlich über quasi Google durch dieses Labor laufen. Wie cool ist das denn?
Ach, wie cool. Richtig cool. Ja, das, den Link, den packen wir auf jeden Fall in die Shownotes.
Sorry, ich muss wieder zumachen.
Ich weiß schon, was ich gleich nach dem Podcast mache.
Ich auch, auf jeden Fall.
Da laufe ich doch auf jeden Fall mal eine Runde durch.
Ja.
Genau, und vielleicht sehe ich dann auch ein bisschen was darauf hinweist, was jetzt meine Frage war. Und zwar am LNGS, genau, eine Fragestellung ist dunkle Materie. Und das ist natürlich ein heißes Thema. Das ist ein Thema, wo es noch sehr, sehr viel zu entdecken gibt, weil eigentlich so viel wissen wir noch gar nicht über dunkle Materie, außer die Annahme, dass sie existiert, oder?
Genau. Jetzt sind wir quasi wieder in wirklich Grundlagenphysik. Ich versuche das mal so ein bisschen, sag ich mal, einfach zu erklären. In den 1930er Jahren hat ein Astronom, Fritz Zwicky, glaube ich, heißt der, einen Galaxienhaufen untersucht. Ja, das ist der Koma-Galaxiehaufen, der ist mehrere hundert Millionen Lichtjahre weg von uns. Und der hat sich jetzt dafür interessiert, wie jetzt diese Bewegung der Galaxien, das sind tausende Galaxien in diesem Galaxienhaufen, wie jetzt die Schwerkraft und das gemeinsame Schwerkraftfeld die Bewegung der Galaxien beeinflusst. Okay, das war seine Idee. Okay, die haben dadurch, dass das ja tausende Galaxien, Millionen von Sternen sind, müssen die irgendwie sich gegenseitig von der Schwerkraft her beeinflussen. Und jetzt hat er dann quasi ausgerechnet, wie viel die gegenseitige Anziehungskraft wäre. Und irgendwie hat sozusagen das, was er ausgerechnet hat, nicht zusammengepasst mit dem, was er sehen würde. Und zwar würde die Anziehungskraft durch die Masse der sichtbaren Materie nicht ausreichen, um diese Galaxienhaufen beieinander zu halten. Ja, das heißt, es muss irgendwie mehr Masse da sein, als man sieht, damit dieser Galaxienhaufen sozusagen zusammengehalten wird. Das war das erste Beobachtung, wo einer gesagt hat, irgendwie passt das, was wir sozusagen als Theorie wissen, von dadurch, dass, also wir haben die sichtbare Materie, wir haben Gravitationskraft und so weiter, was wir davon wissen, stimmt aber nicht mit dem überein, was er gesehen hat. So. Und daraufhin hat er quasi gesagt, es muss noch mehr Materie geben, die ich nicht sehen kann. Deswegen dunkel. Ja, also das ist, warum dunkle Materie heißt, weil man sie nicht sehen kann. Und das war tatsächlich sehr, also höchst umstritten. Ja, man hat das nicht so richtig glauben können. Kannst dir ja vorstellen, ja, wenn da plötzlich einer sagt, irgendwie, da ist noch mehr. Wir können es nicht sehen, wir können es nicht anfassen, wir können es nicht wahrnehmen, dass das erstmal auf Zweifel stößt, ist, glaube ich, irgendwie logisch.
Klar, ja.
Und dann knapp 30 Jahre später hat eine Frau, Vera Rubin, auch Astronomin, Spiralgalaxien untersucht. Also Spiralgalaxien sind die wie unsere Milchstraße sind, die sich so drehen und dann Spiralen haben. Und in so einer Spiralgalaxie, das weißt du bestimmt auch, ist jetzt die sichtbare Materie nicht gleichmäßig verteilt. Spiralgalaxien sind in der Mitte viel heller quasi, als sie außen sind. Viel mehr Masse in der Mitte als außen. Und deswegen, weil es so ist, müsste es so sein, dass quasi weiter außen die Sterne eine langsamere Umlaufgeschwindigkeit haben als innen. Wenn das die einzige Materie ist, die da ist. Aber das ist nicht so. Ja, die Umdrehungsgeschwindigkeiten der Spiralgalaxien zeigt, dass die Masse gleichmäßig verteilt sein muss. Das heißt, es muss noch eine Masse geben, die wir nicht sehen können. Zweiter Hinweis sozusagen auf eine weitere Masse, die dunkle Materie. Und tatsächlich ist es so, dass mittlerweile gibt es viele, viele verschiedene Theorien, was das sein könnte und so weiter und so fort. Aber was man weiß, ist, dass nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der im Universum vorhandenen Masse tatsächlich sichtbare Materie ist. Ungefähr 25% sind dunkle Materie und dann gibt es noch, was noch viel mehr ist eigentlich, dunkle Energie. Über die wollen wir aber heute nicht sprechen. Das ist noch ein bisschen komplizierter. Das sind über 70%, glaube ich, und nur irgendwie 4% ist sichtbare Materie. Also das, was wir sehen können, womit wir interagieren können. Auch die Luft um uns herum ist ja eigentlich auch sichtbare Materie letztendlich, sind nur 4% der vorhandenen Materie im Universum.
Ja, wow, da kommt man sich auf einmal ganz schön klein vor.
Ja.
Okay, das heißt, der aktuelle Stand ist, es gibt verschiedene Ansätze, es gibt verschiedene Vermutungen, es gibt verschiedene Theorien. Bewiesen wurde aber noch nichts. Und deswegen wird unter anderem eben am LNGS an dunkler Materie geforscht. Wie wird das gemacht, ganz grob? Was ist da der Ansatz, der am LNGS verfolgt wird?
Genau, also am LNGS, also man muss jetzt wissen, man hat jetzt nicht nur durch diese beiden Sachen, sondern noch durch viel mehr quasi Diskrepanzen zwischen aktuell gültiger Theorie und Messungen und so weiter, das schon irgendwie eingrenzen können, was es sein müsste. Ja, man hat irgendwie die Hintergrundstrahlung ist irgendwie anders. Was ich auch einen total coolen Effekt finde, ist Gravitationslinsen, also dass sich das Licht beugt. Einstein hat das vorhergesagt, das Licht beugt sich durch Massen und so weiter. Und durch diese vielen verschiedenen Diskrepanzen kann man jetzt so ein bisschen eingrenzen, letztendlich in was für einem Massebereich wir uns befinden müssen. Ja, also was sind das für Teilchen? Sind das jetzt eher Teilchen, die, sag ich mal, so schwer sind wie zum Beispiel ein Xenonatom? Oder sind das Teilchen, die leichter sind als Elektronen? Weil je nachdem, um was für Teilchen es sich handelt, brauche ich einen anderen Detektor, weil ein Elektron oder was viel leichter ist als ein Elektron, würde mit einem schweren Teilchen schlechter wechselwirken. Wenn jetzt, also man muss sich immer sagen, gleiche Massen wechselwirken sehr gut miteinander sozusagen. Das heißt, wenn ich was nach einem schweren Teilchen suche, brauche ich schwere Atome in meinem Detektor, und wenn ich nach einem leichten Teilchen suche, brauche ich leichte. Ja, also mal ganz grob gesprochen. So, und aus diesem ganzen Zoo gibt es jetzt verschiedene Theorien, und die sind auch echt zum Teil wirklich ganz unterschiedlich. Und am LNGS sucht man im Wesentlichen nach zwei verschiedenen. Das eine sind die WIMPs. Ich finde das einen total lustigen Namen. Das ist Weakly Interacting Massive Particles. Und das ist eben sozusagen eine Klasse hypothetischer Teilchen, die aus denen die dunkle Materie bestehen könnte. Und die würden sozusagen die Masse der dunklen Materie am besten beschreiben in diesem Bereich. Und am LNGS sucht man da nach WIMPs in einem Massenbereich in etwa wie Xenon. Genau. Und wie der Name schon sagt, ja, sind es halt schwere Teilchen, die aber schwach wechselwirken. Und diese schwache Wechselwirkung ist sozusagen das Problem, weil man muss halt einfach super sensitiv sein, super lange warten, super großes Detektorvolumen haben, und so weiter, eine große Dichte, damit man irgendwie so ein Teilchen mal einfangen kann.
Jetzt
Und
hast du
dann,
gesagt, es gibt. Ah ja, okay.
nee, frag erst.
Ich gehe davon aus, dass du jetzt noch meine Frage beantworten wolltest mit dem zweiten Teil deiner Antwort. Und zwar meintest du, es werden zwei Ansätze verfolgt. Und der zweite wäre.
Also als zweites gibt es noch eine Theorie, sogenannte Axionen. Axionen sind jetzt hypothetische Teilchen, die ein quasi theoretisches Problem aus der Quantenchromodynamik erklären würden. Quantenchromodynamik ist eine Quantenfeldtheorie, die starke Wechselwirkung erklärt. Oder ja, starke Wechselwirkung ist eine der vier Grundkräfte der Physik. So, jetzt, du hast gerade gesagt, keine Prüfung mehr. Was sind die vier Grundkräfte der Physik?
Ich hoffe, das wirst du mir jetzt verraten.
Vielleicht kriegen wir es zusammen. Was kennst du denn für fundamentale Kräfte? Eine
Ui.
haben wir die ganze Zeit schon besprochen. Die Schwerkraft. Gravitation ist auch eine der, die als erstes entdeckt wurde. Ist eine der Grundkräfte der Physik. Das ist quasi die Anziehung von massereichen Teilchen. So. Was haben wir in Atomen? Wie tun sich die Elektronen und Protonen? Wie interagieren die miteinander? Elektronen haben eine Ladung, Protonen haben eine Ladung. Elektromagnetische Wechselwirkung, also die Ladungswechselwirkung, ist die zweite Grundkraft der Physik. So, das heißt, wir wissen jetzt sozusagen, wie jetzt hat Protonen und Elektronen miteinander und wie die Atome miteinander. Und dann gibt es noch zwei weitere, und das ist jetzt ein bisschen banal, das ist die schwache und die starke Wechselwirkung. Die schwache Wechselwirkung, die beschreibt jetzt die Wechselwirkung zwischen Leptonen und Quarks. Quarks sind ja die Bausteine, aus denen ein Proton zum Beispiel besteht. Und die starke Wechselwirkung ist jetzt die Quarks miteinander. Also jedes Proton besteht aus drei Quarks und die werden miteinander über die starke Wechselwirkung zusammengehalten, zum Beispiel. So. Ausflug in die Grundlagen der Physik. So, was wollte ich denn jetzt
Wir
eigentlich?
waren beim zweiten Forschungsansatz. Also als
Ach
erstes
ja,
hast
genau.
du Xenon beschrieben und jetzt sind wir beim zweiten namens.
Genau. Nein, ich war gerade dabei, dir zu erklären, was die Axionen sind eigentlich. Also, und die Axionen, die erklären jetzt quasi die Hypothesen der Quantenchromodynamik. Und die Hypothesen der Quantenchromodynamik, heute wird es total abgefahren physikalisch. Die Quantenchromodynamik ist eine Theorie, die sagt, dass die sogenannte Charge Conjugation und die Parität verletzt wird. So, was ist das jetzt hat? Charge Conjugation ist im Prinzip die Änderung der Ladung durch die Wechselwirkung. Und Parität ist sowas wie ja, das ist eine Symmetrie. Ja, so. Und die Quantenchromodynamik setzt jetzt voraus, dass sowohl die Ladungskonjugation als auch die Parität verletzt werden. Und das Einzige, wie diese CP-Verletzung erklärt werden kann, ist durch ein Teilchen wie das Axion. So, deswegen, Entschuldigung, deswegen Axione. So, und heute gibt es auch nicht nur Deep Physik Wissen, sondern auch ganz viel unnützes Wissen. Weißt du, wieso Axione Axione heißen?
Nee, keine Ahnung.
Axione heißen Axione, wurden benannt von einem Wissenschaftler nach einer Geschirrspülmittel-Seifenfirma oder Marke. Und die Idee dahinter ist, dass Axion kann das CP-Problem aufputzen.
Aufputzen, ah, okay.
Das finde ich eine sehr süße Idee, warum er sein Teilchen so nennt. Genau, und das sind quasi leichte Teilchen. Die können auch in Detektoren nachgewiesen werden. Auch in dem Detektor, der Xenon kann. Aber ein weiterer, der sowas nachweisen könnte, ist der Kress-Detektor. Also in Gran Sasso gibt es verschiedenste. Ich kannte jetzt ursprünglich diesen Kress-Detektor. Das ist ein Halbleiterdetektor mit supraleitenden Elementen. Den kannte ich. Und dann gibt es noch den Xenon-Detektor, der quasi über ein großes Volumen Xenon diese WIMPs, aber eben auch die Axionen versucht nachzuweisen.
Okay. Das war ein Ausflug mit vielen Runden. Noch einmal zurück. Wir sind am LNGS. Wir haben zwei Experimente, also zwei Ansätze, die verfolgt werden. Schwere Teilchen, leichte Teilchen, Xenon und Crest. Du kennst dich ein bisschen besser mit der Forschung an Crest aus, also geschrieben Crest, Axione. Was ist denn da gerade so der aktuelle Stand? Was wird da gerade gemacht? Und also du sprichst immer von einem Detektor und ich glaube, jeder hat dann so ein bestimmtes Bild im Kopf, aber was genau passiert an diesem Detektor?
Du willst jetzt über, so, jetzt challengest du mich. So, über Crest willst du jetzt wissen. Also, ich muss ein Disclaimer, ja. Das ist überhaupt nicht mein Forschungsgebiet. Ja, das meiste, was ich weiß, ist über das, was ich in der Uni gelernt habe und ein bisschen in der Recherche. Ich maße mir nicht an, irgendwie da im Detail Bescheid zu wissen. So.
Es geht ja auch nur um einen groben Überblick. Ich glaube, du überschätzt gerade mein Physikwissen. Wir reden über die Basics.
Genau. Also, was ich weiß ist, oder was ich, also Crest ist ein Festkörperdetektor. Das heißt, Crest hat, nutzt im Prinzip einen Kristall, ja, und dieser Kristall wird runtergekühlt auf 0 Kelvin, unter Mikrokelvin. Und wenn jetzt ein Teilchen durch diesen Kristall fliegt und interagiert, dann wird da Energie in diesen Kristall übertragen. Und diese Energie führt jetzt dazu, dass dieser Kristall warm wird. Warm bedeutet Millikelvin, Mikrokelvin wärmer. Also immer für uns immer noch null. Ja. So, und das ist, da kommt halt zum Beispiel schon das Problem, ja. Das überhaupt so kalt zu behalten, dass das so kalt bleibt, weil jegliche Vibration zum Beispiel, die da irgendwie entsteht, macht auch Energie in den Kristall, macht auch den Kristall wärmer, macht dir ein Hintergrundrauschen und dann erkennst du vielleicht gar nicht mehr dein Teilchen. Ja. Genau, und dann sind quasi diese Kristalle, die da so super kalt gekühlt sind, es ist auch die Elektronik muss entsprechend gekühlt sein, damit das Elektronikrauschen runtergeht. Das ist was, womit wir uns gar nicht beschäftigen müssen, aber wenn man solche kalten Detektoren hat, ist quasi das Rauschen in den Kabeln zum Beispiel einfach nur durch diesen Kabelwiderstand schon ein Problem zum Beispiel. Und dann kann sozusagen diese Temperatur gemessen werden. Man macht es, glaube ich, darüber, dass dieser Temperaturunterschied im Kristall wird von einem Sensor gemessen, der quasi auch auf Temperatur reagiert und der ändert seinen Widerstand mit höherer Temperatur. Und wenn ich jetzt das ganz genau kenne, die Kurve, wie der seinen Widerstand mit der Temperatur ändert, dann kann ich sagen, wie viel Energie wurde übertragen. Wenn ich mein Material kenne, dann weiß ich, was muss dieses Material, dieses Teilchen, was da durchgeflogen ist, was muss das für Charakteristika haben?
Okay.
Genau.
Das wäre der große, der grobe Ansatz von CREST. Was ist der
Genau.
Unterschied zu Xenon? Wie funktioniert der Detektor für schwere Teilchen?
Genau. Ganz kurz noch, CREST kann nicht nur sozusagen sagen, da irgendwie Massen, sondern es kann auch noch Teilchen irgendwie unterscheiden über einen Lichtdetektor. Also dieser Kristall, der wird nicht nur wärmer, sondern der sendet dann auch Licht aus.
Und das wird
Scintillationslicht.
gleichzeitig gemessen,
Das kann
Temperatur
gleichzeitig
und.
gemessen werden, genau. Das ist quasi CREST. So. Xenon finde ich ist eigentlich fast noch ein bisschen cooler. Xenon ist letztendlich eine riesen Volumen, Kugelvolumen mit Xenon drin.
Was,
Sechs.
wenn du sagst Riesen, was muss ich mir vorstellen?
Also wie groß die Dimensionen ist, weiß ich nicht, aber ich weiß, es sind 6 Tonnen Xenon.
Oh wow, okay.
Also sehr groß. Man sieht, wenn man auf die CREST-Homepage geht, sieht man so einen Menschen, der steht neben diesem Tank und ich würde schätzen, dass dieser Tank vielleicht so hoch ist wie so 5, 6, vielleicht so 12 Meter, 13 Meter vielleicht, so in die
Okay,
Richtung.
sorry, aber sind wir nicht bei Xenon?
Sorry, ja, Xenon. Ja,
Okay, ja,
sorry. Ja,
okay.
Xenon. Also ich würde schätzen, sagen wir grob so 15 Meter hoch ungefähr.
Okay, ja, gut.
Und
Das ist eine, das ist riesig, ja.
genau. Und mit dann einer ganzen Peripherie an Zeug, also es ist quasi eine ganze irgendwie Box letztendlich an Wassertank, was auch immer noch mit da drumrum sein muss, damit das alles quasi kontrolliert ist sozusagen. Und in diesen 6 Tonnen Xenon erhofft man sich jetzt, dass diese WIMPs wechselwirken mit dem Xenon. Ja, und wenn die jetzt gleich schwer sind wie Xenon, dann dann hätte man die gefunden. Also könnte man die gut finden, weil die dann, sag ich mal, gut interagieren. Das Zweite, was noch sein könnte, ist, wenn jetzt das Teilchen wären, die sehr leicht sind, dann könnten die mit den Elektronen der Xenonatome interagieren. Also das könnte man auch noch messen, sozusagen. Also du könntest sozusagen irgendwas Elektronenschweremäßiges messen und du könntest aber auch irgendwas Xenonschweres messen. Genau. Ja, das ist quasi der Unterschied. Das eine ist ein gasgefüllter Detektor und vielleicht was noch ist, also also du kannst dir das vorstellen, das ist eine Kugel, eine Gaskugel. Und um diese Gaskugel drumherum, sozusagen quasi in der äußeren Wand, sind 500 kleine Detektoren verbaut, die dann diese Wechselwirkung sozusagen detektieren könnten. Genau. Und wiederum geht es da um Szintillationslicht letztendlich.
Okay. Meine Frage ist jetzt, du hast gesagt, man erhofft sich da eine, man erhofft sich eine Wirkung oder man erhofft sich, dass man dann daran etwas messen kann. Gibt es da erste Ergebnisse? Wurde denn schon was gefunden? Oder sind wir immer noch im Zustand, wir erhoffen uns etwas zu finden?
Also, es wurden auf jeden Fall schon Messungen gemacht. Und man hat auch schon Signale gefunden. Also, genau, man hat auch schon Signale gefunden. Jetzt challengest du mich wieder. Ich weiß, dass auf jeden Fall mit dem Vorgängerdetektor wurden Signale detektiert. Man muss nur immer gucken, ob diese Signale jetzt von Teilchen, die wir schon kennen, stammen können, weil zum Beispiel Neutrinos kennen wir schon. Aber wir kennen die Neutrinos, aber wir kennen noch nicht all ihre Eigenschaften. Und es kann nicht sein, wenn da ein Signal detektiert wird, dass das von einem Neutrino kommt, wir das aber nicht erwartet haben. Ja, deswegen ist das tatsächlich nicht so einfach. Ich habe aber vorhin eine Publikation gefunden, die ist ganz neu aus März 2020. Und da wird beschrieben, dass sie schon was gemessen haben. Ich weiß es tatsächlich nicht hundertprozentig genau. Ich habe die noch nicht ganz durchgelesen, aber das ist sozusagen das Neueste, das quasi das erste Experiment mit dem neuen Xenon NT heißt der. Das ist die neueste Generation. Durchgeführt wurde und abgeschlossen ist. Also wen das interessiert, packen wir wahrscheinlich den Link auch in die Shownotes. Der kann sich gerne diese Publikation durchlesen. Ihr habt ja jetzt den Hintergrund gelernt heute.
Aber es wird schon noch an der Theorie festgehalten, dass dunkle Materie zu Teilen aus Wimps bestehen könnte.
Genau, also man das gesamte Problem mit der dunklen Materie, aber auch mit der dunklen Energie, ist letztlich haben wir einfach in unseren aktuellen Theorien oder Erklärungen viele Lücken, die bestimmte Dinge nicht erklären, beziehungsweise man muss neue Teilchen postulieren, um diese Theorien erklären zu können. Und also ich persönlich denke, dass halt im Prinzip sowohl die Axionen als auch die Wimps, also die schwereren, da sind. Ja, man muss sie halt nachweisen und das ist einfach so wahnsinnig schwer. Wie willst du irgendwas nachweisen, was nicht mit nichts interagiert? Ich meine, ein Detektor ist darauf angewiesen, dass es interagiert. Aber ich denke, dass ja, dass im Prinzip an fast allen dieser Theorien was dran ist und genau, wir es
Dass
nur
wir nur
noch nicht
noch
gefunden haben.
nicht technologisch an dem Punkt sind, dass wir sie nachweisen können.
Genau.
Und dass das quasi gerade noch der Stand ist, an dem wir weiterarbeiten.
Genau.
Okay. Ein ganz kleines bisschen auch mit Blick auf die Uhr. Ich wundere mich jetzt mal, wie schnell die Zeit vergeht. Also wir haben über den technologischen Punkt gesprochen, über den Aufbau vom Labor, über die Funktionsweise von den Detektoren im Groben und haben auch einen Ausflug in theoretische Physik gemacht. Also viele Ebenen abgedeckt heute. Ich würde jetzt ganz gerne so zum Abschluss noch mal ein bisschen eher auf die konzeptionelle Ebene gehen. Ich weiß, das lässt sich nicht so einfach beantworten, aber was würde es für uns bedeuten und für unser Wissen über Physik, über unsere Grundannahmen über Physik, wenn wir dunkle Materie finden würden oder nachweisen könnten? Entschuldigung.
Also ich persönlich glaube, dass es eigentlich gar nicht so viel mehr macht, weil, also aus meiner Sicht ist es so, dass wir schon genug Hinweise haben, dass das existieren muss. Ja, also das ist im Prinzip, kann man es vergleichen wie mit der Suche nach dem Higgs. Also ich verstehe mich nicht falsch. Ja, das war super toll, wissenschaftlich gesprochen. Aber letztendlich hat es deine Welt verändert? Meine nicht. Also.
Es hat unseren theoretischen Horizont erweitert.
Genau, ja. Aber letzten, ja, die Sache ist die, man hat es ja postuliert, hatte man es schon. Ja, das ist natürlich immer der wissenschaftliche Drive. Ja, man muss irgendwas postulieren, kann man es messen, man hat eine Messung, kann man es erklären und so weiter und so fort. Also, es ist natürlich schön, sag ich jetzt mal, als Wissenschaftler in diesem Bereich gesehen, ist es sicher toll und es es kann viele Dinge erklären. Aber jetzt Auswirkungen auf uns erstmal, glaube ich nicht.
Ja, also dass wir in unserem individuellen Alltag jetzt nicht unbedingt davon betroffen sind, in erster Linie ist klar, aber dann vielleicht andersrum gefragt, warum ist das so eine große wissenschaftliche Fragestellung? Warum ist es so wichtig, dass wir so ein großes Labor betreiben? Warum ist es so wichtig, dass wir in dem Bereich Forschung betreiben? Warum sind da so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Feuer und Flamme für die Fragestellung?
Ja, weil letztendlich ist es halt so, dass es so viele Phänomene in unserem Universum gibt, die wir noch nicht durch Messungen erklären können. Wir können es nur durch Theorien erklären. Und es geht zurück, also das geht in alle Bereiche letztendlich, ja. Also Erklärung unseres Universums einfach. Wie sind wir entstanden? Wieso gibt es Sterne? Wieso gibt es Planeten? Wieso ist die Welt, wie sie ist? Zum Beispiel ist es so, dass, was ich zum Beispiel nicht wusste, sag ich mal, in Anführungsstrichen Auswirkungen auf den Alltag. Würde es keine dunkle Materie geben, ja, würde es im Universum weniger Deuterium geben, als es gibt. Das bedeutet weniger schweres Wasser. Also schweres Wasser ist quasi Wasser mit Deuterium statt Wasserstoff.
Mhm.
Und schweres Wasser wird zum Beispiel verwendet in der Reaktorkühlung. Ja, ist jetzt vielleicht keine jetzt direkte Auswirkung, aber das ist eine Auswirkung auf die echte Materie. Und
ja.
Um das zu erklären, um das zu verstehen, um zu verstehen, wie sind wir entstanden, wie entwickelt sich das Universum und so weiter, ist das einfach eine essentielle Frage. Ja? Weil im Prinzip können wir aktuell gemessen 4% der Masse im Universum erklären. Aber im Prinzip viele, viele Prozesse können wir halt so nicht erklären. Die können wir nur erklären über diese zusätzlichen Teilchen. Und es ist natürlich immer, also theoretisieren kannst du natürlich viel, ja. Und in Anführungsstrichen wahr wird es halt erst, wenn du es messen kannst.
Ja.
Ja, durch eine Messung kannst du die Theorie überprüfen. Und deswegen gibt es eben diese großen Labors und gibt es so viele Wissenschaftler dafür.
Was ich auch super spannend finde, ist das, was du vorhin gesagt hast, dass wir einfach technologisch noch nicht an dem Stand sind, dass wir es nachweisen können. Und was mich begeistert, ist, dass wir auf dieser Suche nach diesen Fragen, nach diesen wissenschaftlichen Fragen, die so leicht ins Philosophische auch reingehen, wo kommen wir her, was ist das hier alles eigentlich, was gibt es über diese 4% hinaus, dass wir auf dem Weg dahin halt technologische Errungenschaften für die Menschheit weiterentwickeln, dass wir einfach das, was wir als Menschen rausfinden können mit den Fähigkeiten, die wir haben, dass wir das auf dem Weg dahin weiterentwickeln. Für mich ist das auch immer so eine der Weg ist das Zielfrage, weil natürlich diese, das, was wir auf dem Weg dahin entwickeln, das wird natürlich auch in die Gesellschaft reingetragen. Ne? Das wird dann auch das findet dann auch industrielle Anwendungen zum Beispiel. Und das ist für mich ein Punkt, den ich extrem spannend zusätzlich zu der physikalischen Frage auch finde.
Ja, also ich denke mir halt, dass also diese Frage mit dem wofür das alles, ja, das kann man sich viel stellen letztendlich in vielen Dingen, ja. Und ich habe mal gelesen, also ich habe mich damit halt auch beschäftigt im Hinblick auf Erforschung anderer Planeten, also bemannte Raumfahrt und so. Ja, warum macht man das? Und letztendlich ist einfach, weiß man, dass sozusagen dieser Forschergeist, dieser Entdeckergeist, dieses Wissen wollen, dieses Erklären wollen, ein ganz wichtiger Teil des Menschen ist. Und Völker, die das nicht gemacht haben, Völker, die einfach happy waren, so wie es war, ja, quasi sich nicht mehr neugierig waren, nicht mehr irgendwas wissen wollten, die sind oft ausgestorben, weil sozusagen sich die Energie dann ins Negative verwandelt hat, sozusagen. Und das finde ich einfach ganz spannend, ja, dass halt auch einfach dieser Forschergeist, dieser Entdeckergeist einfach tief in uns drin ist und wir das auch brauchen, um sozusagen weiter sein zu können, und halt vielleicht auch in Frieden weiter sein zu können. Und das ist sozusagen die, wie soll ich sagen, die ein bisschen philosophische Ansicht, aber eben halt auch die sozialpsychologische Ansicht von diesen ganzen Sachen. Und das ist halt einfach spannend. Also ich glaube, es ist jetzt eben nicht, was jetzt konkret in 5 Jahren haben wir irgendwas davon, was weiß ich, neue Energieproduktion aus dunkler Materie oder irgend sowas. Das ist es sicher nicht, aber eben die Erklärung unseres Universums, das Verständnis von wo kommen wir her, wo geht's hin, ja, können wir nur über solche Sachen erreichen.
Ja, und ich mag auch den Gedanken wirklich, dass wir das gemeinsam machen, was, glaube ich, wieder eine schöne Brücke zum größten unterirdischen Labor der Welt ist, wo ja tatsächlich wir mit knapp 30 Nationen, ich glaube 29 sind es aktuell, mit 29 verschiedenen Nationalitäten an dieses Labor betreiben und da uns diesen Fragestellungen widmen und dabei Technologien entwickeln, um eben mehr über uns als Menschheit im großen Konstrukt Universum rauszufinden. Ja, und das eben gemeinsam machen. Das finde ich ist ein schöner Gedanke.
Ja, ich finde es, also ich finde halt, dass bei solchen Experimenten sieht man halt wieder, dass, sag ich mal, die Wissenschaft jenseits von Politik sein kann, ja, dass die Wissenschaft einfach die Brücken schlagen kann zwischen der Gesellschaft und zwischen den Menschen. Und ja, manchmal finde ich, sollten sich die Politiker vielleicht eine Scheibe abschneiden, ja, von diesen wissenschaftlichen Zusammenarbeiten, ja, weil da wird es gezeigt, dass es geht über jegliche Grenzen hinweg in solchen Experimenten. Und ich finde das so cool, weil also das ist auch wieder ein Teil, um nochmal zum Anfang vielleicht zurückzukommen. Fair ist ja ähnlich, ja. Nur bei Fair sieht man, wie sehr halt auch Politik mittlerweile da auch reinspielen kann, dadurch, dass Russland dann da raus ist, und das hat diese Kollaboration sehr zurückgeworfen. Und ich finde, ja, ich finde, dass eher die Politik sich an der Wissenschaft orientieren sollte als umgekehrt.
Ja. Okay, ich glaube, ganz ehrlich, dieser Gemeinschaftsgedanke, dieses wir machen das alle zusammen und das kann funktionieren, das ist ein toller Gedanke, um abzuschließen. Und wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir auch wieder fast die Stunde voll. Ich gehe auf jeden Fall, ich gehe gegrounded aus der Folge raus, weil ich meine, wir haben diese 4%, die tauchen ja immer wieder bei uns auf, aber es wird einem einfach bewusst, wie wenig wir über uns wissen und wie viel da noch ist. Aber gleichzeitig gehe ich auch, also einerseits gegroundet raus, andererseits auch echt motiviert, weil es eben diese super coolen Kollaborationen gibt, die was Riesiges aufgebaut haben, da irgendwo in einem verlassenen Gebirge in Italien, und eben daran forschen. Genau, also es war eine unfassbar spannende Folge. Ich werde gleich auf jeden Fall mir nochmal einen Tee machen und mir die Führung angucken. Die verlinken wir euch natürlich, genauso wie alles andere, was wir in der Folge versprochen haben. Und dann hoffe ich, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, genauso viel Spaß hattet wie ich gerade, dass einige Fragen beantwortet wurden und dass ihr natürlich noch weitere Fragen habt, die ihr uns natürlich auch stellen könnt. Einfach entweder per Mail an info@erumdatahub.de oder auf unseren Socials, Instagram und unsere anderen Social Media Kanäle habt ihr natürlich verlinkt. Ihr könnt euch natürlich auch direkt an Judith wenden. Judith, wie ist dein Insta-Handle?
Genau, mein Insta-Handle ist judith.reindl. Könnt ihr mir gerne schreiben. Genau, ansonsten kann man mich auch googeln.
Und da findet man auf jeden Fall was.
Genau.
Genau. Und damit vielen, vielen Dank, Judith, für diesen Einblick. Danke, dass du mich erstmal darauf aufmerksam gemacht hast. Wie gesagt, ich kannte das Labor vorher auch nicht und ich bin ultra begeistert. Danke, dass du mir meine Fragen erklärt hast, für den kleinen theoretischen Physikexkurs und für die philosophischen Gedanken am Ende. Das hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann allerspätestens in 2 Monaten wieder zur Aufnahme der nächsten Folge. Und ansonsten wünsche ich dir schon mal tolle Osterferientage, eine erholsame Zeit und ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Und das letzte Wort hast wie immer du.
Ja, ich danke dir. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann in 2 Monaten zur Abschlussprüfung wieder.
Bitte nicht.
Ich hoffe, ich konnte dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, auch ein bisschen begeistern. Schaut euch das auf jeden Fall an. Es gibt so viele coole Sachen auf der Welt, die einfach auch so ein bisschen, weiß ich nicht, die Neugier und auch das Kind in einem vielleicht ein bisschen triggern. Schaut es sich an. Bleibt neugierig. Traut euch dran an Sachen, von denen ihr vielleicht auch erstmal nicht so viel Ahnung habt. Es kommt meistens was Cooles dabei raus. Und ich wünsche auch euch allen, oder ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern, weil wenn die Folge rauskommt, ist ja Ostern schon vorbei. Ich wünsche dir, Angela, auch frohe Ostern und ich möchte wie immer schließen mit einem Zitat, diesmal von Justus von Liebig. Die Wissenschaft fängt eigentlich erst dann an, interessant zu werden, wo sie aufhört. Thank you.